Erfurter Bücherbar Podcast.
Bücherbar. Was Thüringen liest, hört und schreibt. Die Sendung für Autoren aus Thüringen und Umgebung mit Richard Schäfer.
Herzlich willkommen zur Bücherbar im Monat Mai hier im Bürgerradio Erfurt. Mein Name ist Richard Schäfer. Ich trage die Verantwortung für diese Sendung. Aus der Vielzahl der Thüringer Autorinnen und Autoren möchte ich Ihnen heute eine Sachbuchautorin vorstellen, die sich mit psychologischen Themen auseinandersetzt und die Wege zur Stressbewältigung und zur Entspannung vorstellt. Es ist die Diplompsychologin und Diplompädagogin Gabriele Vietze hier aus Erfurt. Was sie anders macht als ihre Berufskolleginnen und Kollegen, das wird sie uns nachher im Gespräch erläutern. Bücherbar, die Sendung für Literatur mit Richard Schäfer. Jeden dritten und vierten Mittwoch ab 16 Uhr auf UKW 96,2 MHz. Ich begrüße heute im Studio Frau Gabriele Vietze, die über Facebook zu mir Kontakt gefunden hat. Schönen guten Tag, Frau Vietze.
Hallo, ich grüße Sie, Herr Schäfer. Ich freue mich total, dass ich heute bei Ihnen sein kann. Das finde ich sowas von super. Deshalb scheint auch die Sonne da draußen.
Wahrscheinlich. Sie kommt nur nicht bis ins Studio, das ist auch gut so. So viel Platz haben wir auch gar nicht für die Sonne. Sie sind Psychologin und haben ganz viele Aktivitäten entfaltet zur Stressbewältigung und vielen anderen Themen. Und da wollen wir natürlich nachher drauf eingehen. Meine Frage am Anfang ist aber, wie sind Sie denn dazu gekommen?
Also Herr Schäfer, wenn ich vielleicht noch ein bisschen weiter ausholen darf. Eigentlich war ja mein erster Job Lehrer. Ja, zu DDR-Zeiten habe ich Lehrerstudium absolviert und habe viele Jahre als Lehrer gearbeitet.
Hier in Erfurt?
Nein, nicht in Erfurt. Das kommt noch dazu. Ich bin keine Erfurterin. Wir sind vor 5 Jahren nach Erfurt gezogen, von Berlin nach Erfurt. Aber das ist eine andere Geschichte. Mhm. Ja, ich fühle mich jetzt hier in Erfurt sehr wohl. Wir haben uns eingelebt und finden eigentlich, dass wir einen richtig guten Schritt gemacht haben, in so eine schöne Stadt zu ziehen wie Erfurt. Zu Beginn meiner beruflichen Laufbahn als Lehrer. Und später dann ist mir dann so bewusst geworden, eine gute Kombination zwischen Pädagogik und Psychologie wäre doch hervorragend. Ja, und dann habe ich nochmal ein Studium aufgenommen, Psychologie, und habe beides mit einem Diplom abgeschlossen. Dann habe ich jahrelang, Jahrzehnte freiberuflich gearbeitet als Psychologin. Immer im Hinterkopf den Lehrer. Das merkt man auch manchmal noch. Dass da der Lehrer durchkommt.
Einmal Lehrer, immer Lehrer.
So ist es. Und habe mich dann hauptsächlich, die Psychologie ist ja ein sehr, sehr breites Feld. Ne? Da haben Sie also die unterschiedlichsten Bereiche. Ich habe mich auf den Bereich Gesundheitspsychologie konzentriert und schwerpunktmäßig auch auf dem Gebiet weitergebildet, verschiedene Zusatzqualifikationen, und habe mich dann im Wesentlichen auf die Stressbewältigung konzentriert, weil Stress ist heute kein Modewort. Stress gibt es und jeder hat Stress. Und wer von sich behauptet, dass er keinen Stress hat, der lügt. Herr Schäfer, derzeit jeder Stress. Also ein stressfreies Leben gibt es nicht. Punkt. Und wenn jemand verspricht, wenn Sie das und das machen, dann werden Sie stressfrei leben. Vielleicht eine gewisse Zeit, ja, aber nicht auf Dauer.
Frau Vietze, hat es denn jemals ein stressfreies Leben gegeben?
Ich denke, nein. Nein, es hat nie ein stressfreies Leben gegeben.
Man hat nur den Begriff anders gehabt. Die Menschen standen immer irgendwie unter Druck. Wenn wir mal von unseren Vorfahren ausgehen, da war immer die Frage des Überlebens. Ne?
Richtig.
Nahrung finden,
genau,
überwintern, richtig. Über den Winter
sehr
kommen.
Gut, ja.
Und diesen Stress war man ausgesetzt.
Ja, also wie gesagt, das Wort Stress gibt es ja schon seit dem 14. Jahrhundert, kommt aus England. Es war damals ein Synonym für Armut, mhm, ja, und Elend. Und in unserer heutigen Zeit eben Stress. Beanspruchung, Druck, vor allen Dingen Druck, Beanspruchung. Das sind so die hauptsächlichen Kriterien. Und eigentlich ist Stress so ein ganz normales biologisches Phänomen. Es hilft uns, in bestimmten Situationen zu überleben. Ja, Flucht oder Kampf war unseren Vorfahren, die sind eben geflüchtet oder haben gekämpft. Heute flüchten wir anders und kämpfen auch anders.
Mhm. Gut, da haben sich die Umstände geändert. Richtig. Und auch die Waffen und die Methoden.
Genau, denn heute rennen wir nicht mehr mit der Keule rum und schlagen zu, wenn jemand uns nicht so genehm ist oder uns verängstigt oder uns mehr oder weniger in Situationen bringt, die wir nicht gut vertragen.
Frau Vize, aber das ist doch eine Erkenntnis, die jetzt so im täglichen Leben immer auch eine Rolle spielt und die von Generation zu Generation anders gesehen wird. Also ich weiß es aus meiner Generation, die sagen, ein Glück, dass wir aus der Schule raus sind, aus Glück, dass unsere Kinder nicht mehr in die Schule gehen, das ist ja heute nicht mehr, das ist ja nicht mehr unsere Schule oder das ist nicht mehr unser Kindergarten.
Naja, die gesellschaftlichen Verhältnisse haben sich natürlich geändert. Natürlich war früher zu unserer Zeit oder zu Ihrer und zu meiner Zeit und gerade als ich als Lehrer tätig war, alles etwas ruhiger und gediegener. Aber es war auch mit Stress verbunden. Heute wird natürlich die Thematik Stress sehr hochgespielt, weil Menschen ständig unter Anspannung sind. Ja, es gibt ja verschiedene Stressoren, die Stress auslösen. Da haben wir zum Beispiel Hitze, Kälte, Wärme. Hatten wir früher auch. Aber heute wird durch den Klimawandel ja uns das mehr oder weniger suggeriert, dass jetzt Hitze ganz schlimm ist. Wir hatten auch Hitze vor einigen Jahren, ne? Wir hatten auch Kälte. Mhm. So, und dann gibt es noch andere Stressoren, wie zum Beispiel die sozialen Stressoren. Hat sehr viel mit dem Berufsleben zu tun. Immer mehr, immer höher, immer schneller, immer besser. Mobbing, das sind doch Themen, die heute eine ganz große Rolle spielen. Wir haben auch kritische Lebensereignisse, sind auch Stressoren. Wie zum Beispiel ein Umzug kann stressig sein. Allerdings kurzweilig. Dann kann auch ein geliebtes Haustier, wenn sein geliebtes Haustier verlieren, ist auch ein kritisches Lebensereignis. Oder wenn ein Kind in die Schule kommt. Nun muss man differenzieren zwischen Stress, der von außen kommt, und Stress, den wir uns selber machen. Wir haben also verschiedene Stressoren, die wir benötigen, um auch aus uns alles herauszuholen. Das nennt man den positiven Stress. Und dann haben wir den negativen Stress, der langanhaltend und wo die Dosis sehr hoch ist. Und wenn ich eben einen langanhaltenden Stress habe und die Stärke des Stresses, also die Dosis, sehr hoch ist, dann kann das natürlich zu Krankheiten führen. Der gute Stress, den brauchen wir, um uns zu motivieren, um alles aus uns herauszuholen. Ich kenne viele, die sagen, was ohne Stress? Nee, das geht ja bei mir gar nicht. Ich muss Stress haben, sonst weiß ich ja gar nicht, wer ich bin. Welche Grenzen habe ich? Die können Sie dadurch ganz gut herausfinden. Also spielt immer die Dosis, die Dauer und natürlich auch die innere Einstellung. Wie stehe ich zu Stress, wenn Sie sich mit manchen Menschen unterhalten? Oh Gott, bloß kein Stress. Nein, wenn man dann sagt, wie Stress? Sie wissen manche gar nicht, was Stress ist. Naja, Stress, eben Stress.
Jetzt, Frau Vize, jetzt haben Sie schon gesagt, dass also Stress, negativer Stress, also Auslöser sein kann für verschiedene Krankheiten. Mhm. Wie ist denn auf diesem Gebiet die Forschung so weit gediehen, dass man sagen kann, sonst heißt es ja immer allgemein, naja, wahrscheinlich Stress und deswegen Herzinfarkt oder so. Kann man das jetzt genau schon differenzieren und sagen, Stress ist der Auslöser für diese, jene und solche Krankheiten?
Ja, das kann man schon. Also wenn Sie dauerhaft Stress haben, dann haben Sie natürlich auch viel zu tun mit Kopfschmerzen. Stress verkrampft ja auch. Deshalb dann auch mit Rückenbeschwerden, Magen-Darm-Probleme. Also das sind alles Dinge, die sind eindeutig nachgewiesen, dass Stress das verursachen kann. Ich will jetzt nicht in die psychischen Krankheiten gehen. Das würde ich jetzt hier außen vor lassen, weil das ein ganz anderes Thema ist. Hier geht es ganz einfach zu verstehen, was Stress auslösen kann. Alles andere, was jetzt so in die psychischen Krankheiten hineingeht, das würde ich jetzt hier ist nicht sehr passend hier.
Aber es können ja gleiche Stressfaktoren bei verschiedenen Leuten auch verschiedene Reaktionen
auslösen. Auf jeden Fall, haben Sie vollkommen recht.
Und Ihre Aufgabe ist es jetzt als Psychologin, dort einzugreifen und zu sagen, an der und der Stelle könnten wir das und das machen, um diesen Stressfaktor zu minimieren, einzuschränken oder ganz zu beseitigen.
Ja, Sie haben vollkommen recht. Es geht um Bewältigungsstrategien. Also ich hatte ja schon gesagt, dass die Dauer, ne, und die Dosis von Stress eine wichtige Rolle spielt. Dann meine innere Einstellung. Wie stehe ich zu Stress? Also manche sagen bloß kein Stress. Andere sagen wieder, doch, ich brauche Stress. Und dann kommt es darauf an, welche Bewältigungsstrategien habe ich denn eigentlich, wenn ich Stress habe? Renne ich jetzt heulend durch die Gegend und sage, ich habe Stress? Oder sage ich, okay, mir stehen jetzt einige Dinge zur Verfügung, die probiere ich aus und dann werde ich sehen, was bei mir am besten hilft. Und das ist in meinem Buch, Besser Leben mit Stress, habe ich da sehr, sehr viele Beispiele genannt, wie man das machen kann. Am allerwichtigsten sind diese Entspannungsverfahren. Es gibt ja verschiedene Entspannungsverfahren. Die am besten untersuchtesten Entspannungsverfahren und die auch sehr wirksam sind gegen Krankheiten, das, was wir gerade besprochen haben, das ist das autogene Training und die progressive Muskelentspannung. Also autogenes Training, indem ich mich selbst entspanne. Und bei der progressiven Muskelentspannung geht es darum, dass die Verkrampfungen in Ihrem Körper, ja, wir haben ja verschiedene Muskelgruppen, dass die gelöst werden. Und das können Sie in verschiedenen Einrichtungen lernen, in Kursen. Sie können es aber auch, ja, alleine lernen, indem Sie bestimmte Dinge, ein Mensch sind, der sich bestimmte Dinge selbst aneignen kann, dann sind Sie prädestiniert, das auch allein zu machen. Aber wichtig ist natürlich immer der Austausch und ob man das richtig macht. Deshalb empfehle ich auch immer den Besuch von Kursen zu diesen Stressbewältigungen.
Den Podcast zur Sendung können Sie auf den gängigen Plattformen von Spotify, Anchor FM nachhören. Informationen zur Sendung finden Sie auf meinen Facebook-Seiten. Die Erfurter Psychologin Gabriele Vietze hat ihre Erfahrungen in zwei Sachbüchern vorgestellt, die bei der Edition Forsbach veröffentlicht wurden. Wie sie zu den Büchern gekommen ist und welchen Inhalt sie dort hineingepackt hat, verrät sie in den nächsten Gesprächsteilen. Das Problem bei diesen Trainings oder autogenen Sachen, die man allein machen muss, ist ja eigentlich die Kontinuität. Ne? Dass man da immer wieder dran bleibt und dann nicht sagt, ach, der innere Schweinehund, heute mache ich mal nicht, morgen mal. Das ist ja eigentlich das Problem der Menschen, ja, dass sie da gleichgültig werden und den einmal gegangenen Weg dann nur noch schleppend fortsetzen, will ich mal so sagen.
Also Herr Schäfer, Sie haben jetzt einen ganz, 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 ganz wichtigen Punkt angesprochen. Da sage ich auch immer wieder, es gibt in Kursen, habe ich das immer und immer wieder festgestellt, es kommen dann Menschen, die sagen, also gibt, die wollen unbedingt. Und dann gibt es welche, die sagen, naja, mein Arzt hat gesagt, ich soll immer das und das machen, also komme ich hierher. So, und dann mache ich mit denen eine Übung und dann sage ich, ach, bei mir hilft das überhaupt nicht. So. Und wenn sie diese Einstellung haben, bei mir hilft das sowieso nicht, wie oft haben Sie denn das gemacht? Naja, ich habe es da einmal gemacht und dann hat das nicht geholfen. Ja, Sie können es 100-mal machen und kann vielleicht trotzdem noch nicht verinnerlicht sein. Deshalb ist es ganz wichtig, da dran zu bleiben, Durchhaltevermögen zu zeigen und immer wieder zu üben und sich da nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Denn das ist eine ganz wichtige Voraussetzung, sonst funktioniert es einfach nicht. Also einmal jetzt die Hände zu Fäusten ballen, loslassen, ach, jetzt bin ich entspannt, nee, ich bin überhaupt nicht entspannt. Das funktioniert so nicht.
Also super, im Prinzip, super Frage. Man muss sich darauf einlassen können.
Richtig.
Und da komme ich jetzt mal auf die Geschichte zurück. Meister Eckhart, sagt Ihnen das was? Meister Eckhart in der Predigerkirche, okay. Der hat da im 13.
Jahrhundert als Prior gelebt, hat Theologie studiert. Und er sagt zum Beispiel, wenn du dich mit Gott einlassen möchtest oder wenn du den Weg zu Gott finden willst, dann musst du erstmal mit dir ins Reine gekommen sein. Und genau das ist das.
Genau. Ja.
Man muss sich darauf einstellen.
Auf jeden Fall.
Man muss die innere Bereitschaft haben, ich will das jetzt machen.
Richtig.
Und wenn man so rangeht, wie Sie gesagt haben, na, ich habe das schon 100 Mal probiert, es hat nicht geklappt, dann hat sich's erledigt.
Genau.
Ne? Das ist
genau.
So. Und diesen Schritt zu gehen, diese innere Bereitschaft zu haben, die kommt ja manchmal recht spät. Manchmal, wenn man irgendwo im Krankenhaus liegt und sagt, ab jetzt
hätte ich mal.
Ja.
Genau.
Oh, ja.
Sehr gut, ja, sehr gute Frage.
Das ist ein Thema, da finde ich mich selber, ja.
Ja, es ist, ja, es, also ich muss jetzt, ich bin ja auch nicht perfekt. Also nur weil ich Lehrer und Psychologe bin, ich weiß auch nicht alles. Also das wollen wir jetzt mal ganz klarstellen. Ich weiß auch nicht und ich habe auch schon viele Dinge probiert und dann habe ich gedacht, ja, jetzt musst du das ja wieder probieren. Ich weiß halt, dass ich es mehrmals machen muss, bis es funktioniert. Und das versuche ich auch immer weiterzugeben. Aber man rutscht dann eben auch doch immer wieder dann rein und sagt dann, naja, heute mache ich es mal nicht, mache es dann morgen. Aber irgendwann, wenn man wirklich davon überzeugt, das sind so diese Glaubenssätze, ja, also die man haben muss. Wenn ich jetzt sage, ich schaffe das sowieso nicht, dann wird das auch nichts. Ich kann sagen, ich schaffe das. Wenn ich auch nicht gleich das so schaffe, wie ich das gerne hätte, aber ich schaffe es, dann klingt das doch ganz anders als, ach nee, will ich, das bringt mir nichts. Also diesen Satz, den kann ich auch manchmal nicht mehr hören. Was bringt mir denn das? Es bringt mir nichts. Ja, aber jeder muss für sich selbst herausfinden, was für ihn nützlich ist und was sich bewegt bei ihm. Das kann ich nicht weitergeben. Ich kann nicht sagen, so, und jetzt sind Sie jetzt mal ganz entspannt. Und er sagt, nee, ich bin nicht entspannt. Ich bin jetzt total durcheinander. Und wenn Sie jetzt noch weiter auf mir rumhacken und sagen, ich soll jetzt entspannt sein, dann bin ich erst recht nicht entspannt. Verstehen Sie, wie ich meine?
Ja. Frau Vize, jetzt komme ich zu einer Frage. Wenn Sie das alles so behandeln können, können Sie dann von sich aus sagen, Sie haben selbst ein stressfreies Leben?
Nein, ich habe auch kein stressfreies Leben. Es wäre ja auch ganz furchtbar, wenn ich kein stressfreies Leben hätte. Wenn ich ein stressfreies Leben hätte. Ich weiß, in bestimmten Situationen, also ich habe meine Strategien, die habe ich herausgefunden, das wäre auch schlimm, wenn ich das nicht hätte und wenn ich anderen versuchen würde beizubringen, so jetzt machst du das, jetzt machst du mal hier Entspannung so und Entspannung dies, aber ich weiß, damit umzugehen. Mhm. Und es gibt auch Momente in meinem Leben, das muss ich auch so sagen, wo ich dann sage, dann ist es eben jetzt so, ich mache das jetzt nicht, Punkt. Also man muss aber doch immer wieder so auf diese Glaubenssätze zurückkommen. Ja, also ich sage immer, mal einfach mal sich hinsetzen und Löcher in die Luft starren. Klingt jetzt zwar ein bisschen merkwürdig, aber das kann helfen. Das kann helfen, runterzukommen, sich wieder selbst zu finden und es kann auch helfen, eigene Ideen zu finden, kreativ zu sein und zu sagen, das mache ich jetzt. Oder ich sage, nee, das ist echt nichts für mich. Also das muss man auch sich zugestehen. Also man kann nicht sagen, ich mache das jetzt. Und die Frau Vize, die hat gesagt, ich soll das jetzt so lange üben, bis es mir zum Halse raushängt. Nee, Frau Vize hat jetzt nicht recht. Ich breche das jetzt, weil es nichts für mich ist. Es funktioniert bei mir nicht und ich möchte das auch nicht. Es gibt viele, die mögen überhaupt keine progressive Muskelentspannung. Und ich liebe die. Ich liebe auch das autogene Training. Als ich die Ausbildung zum Trainingsleiter gemacht habe, autogenes Training, ich habe das angewandt zum Schlafen, beim Schlafen. Und dann habe ich immer so bei mir gedacht, als es nicht gleich funktioniert hat, sondern auch eine Weile gedauert hat, du wirst versinken. Es wird der Moment kommen, wo du versinkst. Und der Moment kam. Und ja, es muss jeder selber ausprobieren, Herr Schäfer. Also man kann niemandem sagen, mach das jetzt. Man kann die Ratschläge geben, Hinweise geben und Anregungen. Das ist immer so mein Nonplusultra. Und jeder muss dann probieren. Es sind zahlreiche Übungen, die auch schnell umsetzbar sind. Also, dass man nicht jetzt irgendwo erst 8 Wochen irgendwo hinlaufen muss, um sich autogenes Training anzueignen. Es gibt ganz, ganz viele schnell wirksame Methoden. Und die allerwichtigste, das allerwichtigste ist bei Stress, wenn ich das mal jetzt sofort fahren darf. Also es ist ja nicht nur der Stress an sich, dass ich die Bewältigungsstrategien und so weiter, das alles kenne oder einiges kenne, sondern gehören ja noch andere Faktoren dazu. Und Sie werden es nicht glauben, es gehört auch die Atmung dazu. Wenn ich falsch atme, dann kriege ich auch Stress. Und wir atmen heute, ich will jetzt nicht keine Prognosen aufstellen und auch keine Zahlen nennen, aber die meisten Menschen atmen falsch.
Durch den Mund und nicht durch die Nase?
Na, durch den Mund ist ja nur ganz schlimm. Also, aber durch die Nase atmen und in den Bauch rein. Das ist das Wichtige. Wenn man jetzt aufgeregt ist, das kann man gut machen mit Kindern, denen nahe zu bringen, wenn sie jetzt eine Klassenarbeit schreiben, in den Mund, also in die Nase einatmen, Bauch raus, in den Bauch rein und dann, das sieht kein Mensch. Auch wenn sie beim Arzt sitzen oder bei Behörden ewig lange sitzen müssen, dann können sie diese Übung durchführen. Das sieht kein Mensch und das merkt auch kein Mensch. Aber sie werden dadurch ruhiger. Dann spielt die Ernährung eine große Rolle. Das ist ja ein Riesenthema heute. Das ist ja unter anderem auch mit mein Lieblingsthema, weil überall, wenn man Menschen auf der Straße sieht, heute wird gegessen im Stehen, beim Rennen, aus der Tüte. Es wird nicht mehr sich an den Tisch gesetzt, schön eingedeckt oder nicht mehr. Oh Gott, jetzt werde ich wahrscheinlich einige, die sagen, Gott, bei uns gibt es jeden Tag einen gedeckten Tisch. Was erzählt denn die Frau da? Das ist ja unmöglich. Nein, aber im Alltag ist es einfach so, es ist Essen überall steht zur Verfügung, Fastfood ohne Ende. Kinder wachsen mit Fastfood auf, Pommes, Currywurst in allen Varianten. Da habe ich auch einige Beispiele in meinem zweiten Buch, wie man Kinder stärken kann. Und dann spielt die Bewegung eine große Rolle. Also ich bin auch nicht der Bewegungsobermensch, der nun jeden Tag hier versucht, joggend durch die Gegend zu laufen. Aber so ein paar Dinge kann man ganz einfach im täglichen Leben mit einführen. Ja, also zum Beispiel Treppen steigen, nicht unbedingt einen Fahrstuhl benutzen oder einfach mal, wenn man nicht viel zu tragen hat, schneller zu laufen. Das bringt schon alles was.
Frau Wietze, ich muss jetzt nochmal auf die Geschichte zurückkommen. Heute gibt es ja Menschen wie Sie, die einem also da bei der Stressbewältigung helfen. Aber unsere Vorfahren hatten ja mitunter diese Strategien nicht. Also ich beschäftige mich, ich bin ja so Hobbyhistoriker, immer viel auch mit den Kriegen und dem Zweiten Weltkrieg. Ne? Hm. Und da sind ja enorme Stressfaktoren ausgelöst worden. Bei Flüchtlingen, bei Flüchtlingskindern, bei den Bombenopfern, bei den Menschen, die Kriege. Und die hatten ja eine solche psychologische Schulung hinterher nicht oder Traumabehandlung. Da sind ja ganze Generationen traumatisiert in das Leben entlassen worden. Und die haben ja, ich will mal jetzt sagen, eigene Strategien entwickelt oder Anti-Strategien, um damit klarzukommen oder damit nicht klarzukommen. Ja. Kann man diesen Menschen oder kann man das erfassen? Kann man diesen Menschen helfen?
Ja, man kann diesen Menschen helfen, indem man, wie gesagt, diese Traumatherapien durchführt. Aber da gibt es ja, soweit wie ich von meinen Kollegen weiß, sehr lange Wartezeiten, solche Traumatherapien durchzuführen. Und weil Sie das gerade ansprechen mit dem Zweiten Weltkrieg. Ich kenne es aus meiner eigenen Familie. Die Väter und Opas, die haben nicht darüber gesprochen.
Richtig.
Die haben ihre eigenen Strategien gefunden, wie sie damit umgehen. Und gerade auch aus dem Vietnamkrieg, da gab es sehr viele, die sich im Nachhinein sich dann das Leben genommen haben, weil sie einfach mit diesen traumatischen Verhältnissen nicht umgegangen sind. Also das.
Aber gerade dieses Nichtreden der Väter, also ich habe es ja selber auch erlebt, der Väter oder Großväter, dass sie darüber nicht geredet haben, hat ja für die nachfolgenden Generationen auch nicht unbedingt positive Wirkung.
Nee. Also ich kann mich erinnern, meine beiden Großväter waren ja auch im Krieg, dass sie sehr verschlossen waren. Ich kannte sie ja nicht vorher, wie sie vorher waren, aber ich kannte sie eben von Erzählungen der Tanten und Onkels. waren sie eben aufgeschlossene junge Männer und sind eben zurückgekommen sehr verschlossen. Ja, und ja, haben dann eben ihre eigene Strategie gefunden, damit umzugehen.
Manche auch Suizid,
ja, also auf jeden Fall.
Alkohol.
Ja, das kenne ich jetzt nicht so aus meinem unmittelbaren Bekanntenkreis, aber das ist natürlich eine ganz große Sache, Alkoholismus auf jeden Fall.
Sie können den Podcast der Sendung Bücherbar auf Spotify nachhören. Unter der Adresse anchor.fm/bücherbar können Sie die Podcasts dort anhören und ihnen regelmäßig folgen. Gabriele Fietze ist heute Gast in der Bücherbar. Sie ist Diplompsychologin und Diplompädagogin und beschäftigt sich vor allem mit Stressbewältigung.
Jetzt zurück zu Ihren Büchern, Frau Fietze. Sie haben also jetzt nicht nur Seminare im Angebot, also Wege aus der Prüffalle, fand ich also sehr spannend.
Ja.
Oder Prävention statt Pension für Lehrer- und Erziehergesundheit, auch ein heißes Thema. Oder aufgedreht und überdreht,
ja,
die Kinder zur Ruhe finden.
Richtig.
Da könnte ich auch noch eine ganze Sendung machen. Starke Eltern, starke Kinder.
Ja.
Ja. Und dazu haben Sie jetzt irgendwann, haben Sie sich gesagt, so, Gabriele, jetzt setzt du dich mal hin und schreibst das alles auf in
Richtig.
Ein Buch, in ein Sachbuch, damit die Leute, die vielleicht nicht zu mir ins Seminar kommen, darüber vielleicht den Weg finden, da Stressbewältigung anzunehmen.
Ja, also Sie haben da vollkommen recht, aber dazu gekommen bin ich durch den Umzug von Berlin hierher. Und als wir hier angekommen sind, gelandet sind und die ersten Monate genossen haben, hier schön in diesem Thüringen und alles schön mit Wald und Historia. Ich bin ja Geschichtslehrer, war ich mal. Also wunderbar. Und dann kam Corona und jetzt sind wir eigentlich mittendrin. Und da habe ich mir gedacht, ich wurde schon immer angesprochen bei Kursen. Können Sie das nicht mal irgendwie mal ein bisschen aufschreiben? Wir sitzen hier und die schreiben dann immer alles mit. Ja, wenn man so eine PowerPoint-Präsentation hat, da habe ich dann gesagt, schreiben Sie es nicht mit, hören Sie sich das an. Und manche, die haben geschrieben, Blätter. Und dann habe ich, schreiben Sie das doch mal nie. Dann habe ich dann gedacht, ach nee, Bücher schreiben, das ist nicht so meins. Ja, und dann, wie gesagt, zu Corona habe ich gedacht, jetzt könntest du das doch wirklich mal machen. Das ist doch eine super Idee, ne? Ja, und dann habe ich das einfach losgeschrieben. Heute sage ich, Halleluja, das war ja das erste Exemplar, das war ja, Katastrophe, würde ich mal sagen. Aber ich fand es toll, ne? Ich war davon, war dieser Glaubenssatz, ne? Also, ich kann kein Buch schreiben. Nee, ich kann auch ein Buch schreiben. Wenn andere ein Buch schreiben können, kann ich auch ein Buch schreiben. So, und habe das dann, wie gesagt, in dem ersten Buch alles mal zusammengefasst. Das Komplizierte an der ganzen Sache war natürlich, jemanden zu finden, der das verlegt, ne? Und ich wusste, ich hatte mir 2016 ein Buch gekauft, wie man ein Buch schreibt. Nachdem ich mehrmals aufgefordert wurde, es zu tun, habe ich mir das dann gekauft und habe ich das durchgelesen. Und ja, ist ganz gut, ganz super. Und dann habe ich es wieder beiseite gelegt. Und als ich hierher gekommen bin, und da stand ein Name drin, also von einer Verlegerin, also die das Buch geschrieben hat. Und da dachte ich, Mensch, du hast doch da so ein Buch, wie hieß denn diese Frau? Ich habe das Buch nicht gefunden. Ich habe gesucht und letztendlich suchet und ihr werdet finden. Und ich habe gefunden. Habe diese Verlegerin angerufen, habe gesagt, hier so und so. Und hat sie dann gesagt, naja, Sie haben noch kein Buch geschrieben, stimmt? So, nö. Dann schicken Sie doch mal Ihr Manuskript. Ja, und so ging das dann. Schritt für Schritt. Also der Frau Doktor, wenn ich das so sagen darf, der Frau Dr. Forsbach bin ich da sehr, sehr dankbar, dass sie mir die Möglichkeit gegeben hat, das erste Buch zu veröffentlichen und das zweite Buch ist natürlich auch über diesen Verlag und sie ist eine ganz tolle Verlegerin und kann einen super unterstützen bei Bücherschreiben. Das finde ich immer fantastisch.
Also jetzt mal zum Fach zurück. Sie haben sich also mit dem Buchschreiben selber in Stress versetzt, sozusagen.
Nee, eigentlich nicht, Herr Schäfer. Eigentlich nicht. Ich habe mich nicht in Stress versetzt. Ich fand das total super. Wissen ist wie mit dem Stricken. Können Sie stricken?
Nee.
Aber ich? So. Also Sie stricken und die erste Reihe, also wenn Sie die Maschen aufnehmen, die ist die komplizierteste. Und dann flutscht es. Und die komplizierteste Sache bei mir war, dieses Buch zu finden. Denk, wo ist dieses Buch? Das war ja aber, die Dosis vom Stress war ja nicht stark. Ne? Und die Dauer auch nicht. Ich habe es ja dann gefunden.
Frau Fietze, jetzt haben Sie das Buch geschrieben. Wie ist es denn bei den Leserinnen und Lesern angekommen?
Naja, also es gehört ja immer dazu, dass man so ein Buch auch vermarktet. Ne? Und da ich ja noch nicht so, ich formuliere es mal so, noch nicht so der Marketingmensch bin und das eigentlich auch gar nicht so wollte, ist es natürlich noch bescheiden. Mhm. Ne? Bescheiden so. Und ich habe jetzt einige Aktivitäten eingeleitet und ich denke, es geht um den Bekanntheitsgrad. Also es geht, dass man sichtbar ist und dass auch die Reichweite groß ist. Und ich habe immer nie viel von diesen sozialen Medien gehalten. Und bis man mir wirklich mehr oder weniger in den Kopf gesagt hat, auf den Kopf zugesagt hat, du musst das machen. Also habe ich es gemacht. Es hat mir zwar nicht gefallen, aber jetzt muss ich Ihnen sagen, jetzt macht es mir Spaß.
Gut, sonst hätten wir nicht zueinander gefunden.
Sonst hätten wir nicht zueinander gefunden.
Und ich muss Ihnen jetzt aus der Schriftstellerei sagen, das ist das Problem der Vermarktung, ist das Problem vieler Autorinnen und Autoren, weil das nicht denen ihr Metier ist. Denen ihr Metier ist zu schreiben, Sachen zu Papier zu bringen, Konflikte zu bearbeiten und so. Das Vermarkten ist eine ganz andere Schiene. Das können die meisten nicht. Und das haben ja früher war das die Aufgabe der Verlage, ne? Diese Promotion und so weiter und so fort. Und das wird also bei vielen Verlagen recht unterschiedlich gehandhabt. Wollen wir uns mal auf diese Formel einigen. Einige machen es, einige machen es nicht. Und dann ist der Autor natürlich dann allein gelassen. Und obwohl es gute Bücher sind oder gute Stoffe verarbeitet werden oder gute Ideen, die zu Papier gebracht werden, die aber dann an der schlechteren Vermarktung einfach scheitern. Und das ist, finde ich, ungerecht.
Ja,
weil es ist geistige Materie, die zu Papier gebracht wird, die es eigentlich verdient, anerkannt zu werden. Mhm. Nicht, dass die alle reich werden, das nicht.
Nee, aber darum geht es nicht.
Gelesen wird und dass es nicht irgendwo verramscht wird oder verschwindet aus dem Markt. Ne?
Also ich hätte ja dieses Thema oder diese beiden Themen, die ich jetzt mir da ausgesucht habe, mit den, also bei der Stressthematik Erwachsene, also Frauen und Kinder, hätte ich mir ja nicht ausgesucht, wenn ich nicht von außen, man fragt ja erstmal, ja, man sagt hier, was haltet ihr davon, wie findet ihr das? Und ich war ja auch bei vielen Seminaren und ach, was weiß ich, Veranstaltungen, wo ich immer wieder so meine Ideen kundgetan habe und alle haben mir gesagt, das klingt super, das ist perfekt, mach das, ne? Und sonst wäre ich ja, wenn ich jetzt allein, ach, jetzt mache ich das mal, das hätte nicht funktioniert. Also es musste natürlich auch von außen kommen, dass das Interesse dafür da ist und dass es auch wichtig ist. Also zum Beispiel jetzt mit den Schulkinder im Stress, ja, dieses zweite Buch, da habe ich jetzt schon so viel, das ist ein wichtiges Thema und das wird immer unter den Tisch gekehrt. Die Kinder haben keinen Stress, weil sie haben ja kaum Schule, sie haben ja ständig Ausfälle, sie haben ja laufend Ferien, wo haben die denn Stress? Ja, und wenn man aber da mal ein bisschen tiefer in die Thematik, dann haben die Stress, aber richtig. So, das beschreibe ich da im
Frau Fietze, jetzt möchte ich Sie doch noch mal fragen nach diesen Seminaren. Starke Eltern, starke Kinder, die ganze Brüllgeschichte und so weiter und so fort. Das ist ja, sind ja Sachen, die in den letzten Jahren wahrscheinlich zugenommen haben und wo Sie Ihr tägliches Brot in mehreren Lagen finden.
Wie soll ich mich jetzt ausdrücken? Also diese Dinge, die jetzt da drin sind, Seminare und Kurse, die habe ich hauptsächlich in Berlin gegeben. Ich hatte dann hier in Erfurt einige Kontakte geschlossen, wo ich das gern weitergeführt hätte. Aber wie gesagt, durch Corona wurde das alles ein bisschen, nicht ein bisschen, sondern war weg. So, und jetzt habe ich mich entschieden, das nicht mehr in solchem Umfang zu machen, sondern das mehr oder weniger in Büchern festzuhalten und in Online-Kursen. Also das Nonplusultra ist heute Online-Kurse. Mhm. Und da bin ich jetzt dabei, diese Dinge in Online-Kurse zu packen. Also Kurse klingt jetzt schon viel, ich habe ja noch nicht mal einen. Aber ich bin jetzt dabei, einen erstmal zu entwickeln und dann den zweiten, was die Grundlage der beiden Bücher sein wird. Die ich habe so. Und dann geht es auch noch darum, dass ich eventuell, das bin ich mir aber noch nicht ganz so sicher, diese Coachings mache für in Webinaren oder in 1:1 Beratungen, aber das ist noch in der Schwebe. Das muss ich erst noch mal eruieren, wie ich das am besten hinbekomme. Aber die Zukunft für mich wird nicht mehr die Präsenz sein, sondern das Online.
Also haben Sie sich die neuen Anforderungen da schon gestellt?
Richtig, weil das ist eigentlich, das ist die wie soll ich sagen, Herr Schäfer, die Menschen haben keine Lust, abends mehr irgendwo hinzulaufen. Und die Dinge, die ich gemacht habe, die sind hauptsächlich abends gewesen, zum Beispiel in Volkshochschulen, an irgendwelchen Bildungseinrichtungen. An Schulen, wenn das jetzt, ich habe auch viel an Schulen Berliner Raum gemacht, da ging es immer in den Vorbereitungswochen. Ja? Da war die Veranstaltung dann von 9 bis 16 Uhr, das war okay. Die Lehrer mussten ja sowieso da sein. Ne? Also war das in Ordnung. Aber heute, ich glaube nicht, dass das noch so oft genutzt wird, um jetzt Näheres über bestimmte Themen, was jetzt Kindererziehung oder Stressbewältigung betrifft, dass man das irgendwo abends 18 Uhr durchführen kann.
Gut, ich meine, man muss ja bei so einem Online-Seminar auch eine Zeitschiene einplanen, ne? Also wenn das abends um 8 losgeht, aber man ist jetzt nicht mehr an den Ort gebunden. Ne? Man kann das von zu Hause aus machen und das ist natürlich auch ein Vorteil oder ein Stressfaktor weniger,
wenn man das mal so sagt. Für die Menschen, die es betrifft und die Interesse dafür haben, ist es natürlich ein Faktor weniger. Sie bieten mehrere Zeiten an. Ja, die einen können vormittags, die anderen können nachmittags, die anderen können nur abends. So, und diese Online-Kurse, da gibt es ja verschiedene Plattformen, die das anbieten und die hervorragend laufen. Da gibt es überhaupt gar keine Frage, weil eben du kannst dir dann einteilen, so ein Kurs, sag ich mal, hat 5 oder 6, 7 Module und du kaufst dir den Kurs und dann sagst du so, jetzt habe ich den Kurs und jetzt gucke ich mir das im Laufe, wenn ich Zeit habe, gucke ich mir das an und wenn es mich interessiert, ziehe ich es eben gleich durch. Oder wenn ich damit nicht ganz klarkomme, dann hebe ich mir das für später auf oder ich wiederhole es das nächste Mal nochmal. Also das ist so die Zukunft, die ich denke, die werden wir nicht verhindern können.
Frau Vietze, jetzt würde ich ja gerne doch, dass Sie aus dem Buch mal eine oder zwei Seiten vorlesen.
Ja, also ich könnte mal so eine kurze Inhaltsangabe machen, was die Leser erwarten wird. Und zwar habe ich jetzt nicht mich so fokussiert, Schulkinder im Stress, sondern ich habe mal ein bisschen weiter, was ein Kind eigentlich so betrifft und wie Kinder so heranwachsen. Deshalb besteht das Buch aus mehreren Teilen, nämlich aus 5 Teilen. Und im ersten Teil gehe ich mal so richtig in die Tiefe und da schauen wir mal, welche entwicklungspsychologischen und familienpsychologischen Aspekte bei der Kindererziehung eine Rolle spielen. Da haben wir natürlich die Vorgeburt, ja, also was passiert in der Schwangerschaft mit der Mutter. Die Einflüsse, die auf die Mutter zukommen, die werden auf das Kind übertragen. Und das führe ich da ziemlich genau aus, wie das funktioniert. Dann geht es um die psychischen Grundbedürfnisse von Kindern. Ja, die auch sehr wichtig sind. Also Bedürfnisse sowieso. Wir haben ja alle Bedürfnisse, aber Kinder haben noch besondere Bedürfnisse. Und um diese ganze Familiensituation. Also es gibt ja heute Familiendefinition ist ja eine Bandbreite. Ne? Also wir haben, das muss ich ja hier jetzt nicht genau detailliert aufführen, aber es gibt eben die Familie so, wie wir sie kennen oder die Familie als Mutter, Vater, Kind gibt es eben mehrere Familienformen. So, dann gehe ich darauf ein, in welche Verhältnisse wird dieses Kind geboren? Ist es ein Wunschkind? Ist es ein Kind, was anders erzeugt wurde? Ist es ein Kind, was in eine Familie kommt, wo schon Geschwister da sind? Das spielt alles eine sehr, sehr große Rolle und das führe ich auch ziemlich ausführlich aus. Und dann gibt es entwicklungsfördernde und entwicklungshemmende Erziehung. Da gehe ich auch ein bisschen drauf ein. Und dann kommen wir, wenn wir das alles wissen, was ein Kind betrifft, wenn das Kind jetzt 6 Jahre ist, dann hat es also diese Geschichte, auf die ich jetzt eingehe, hinter sich. So, und jetzt kommt es in die Schule, das Kind. Und da geht's los, Schulstress. Und Kinder haben schon Schulstress mit der ersten Klasse. Also wer dann sagt, nö, der ersten Klasse gibt es noch keinen Stress. Doch, da haben die auch schon Stress. Der ist natürlich noch nicht so gravierend wie der dann in den kommenden Schuljahren. Weil Kinder in der ersten Klasse immer noch so, ich will lernen, ich will alles wissen. Mutti, warum ist das, Frau Lehrerin, warum ist das so, wieso? Und dann geben die keine Ruhe, bis sie endlich die Antwort haben, die sie gern hätten. Dann sind sie beruhigt. Und sie lernen auch noch. Gerade in der Unterstufe erlernen sie noch mehr für die Lehrerin. Also weil die ja,
auch so toll,
wenn die ist so toll und wenn die mich dann lobt, ich finde das so schön. Dann für Mutter, Vater, für Oma, für Opa, dass die alle stolz auf mich sind und ach, guck mal, was das Kind schon kann und so weiter. So, und dann gehe ich darauf ein, nochmal auf, wie der Schulstress nun entsteht. Und mir war dann auch noch ganz wichtig zu sagen, also auszuführen über die Lernmotivation. Also wie kann ich mein Kind motivieren? Denn wenn die älter werden, die Kinder, und dann nicht mehr diese Zuwendung bekommen oder dass sie gelobt werden, dann sinkt die Lernmotivation ohne weiteres. Und dann sagen viele, ich habe da auch einige Beispiele aufgeführt, jetzt habe ich überhaupt gar keine Lust mehr, jetzt mache ich gar nichts mehr. Ja, das ist noch wichtig. Und ich gehe auch noch mal darauf ein, auf die Frage Gedächtnis. Ne? Also diese ganze Gedächtnis, unser Ultrakurzgedächtnis, unser Kurzzeitgedächtnis, Langzeitgedächtnis, was passiert da, wenn ich Informationen bekomme? Wie werden die verarbeitet? Und dann geht es auch natürlich wieder um die Auswirkungen von Stress auf die Gesundheit der Kinder. Also das Hauptproblem bei Kindern, wenn die so sich unter Druck fühlen, Kinder wissen, was Stress ist. Also die drücken das natürlich anders aus. Ne? Die sagen, ja, wenn meine Mutter meckert oder wenn die Lehrerin sagt, Zettel raus, wir schreiben eine Arbeit oder... Das ist für Kinder Stress. Oder wenn meine Geschwister mich ständig nerven, das ist für die Stress. Und dann erfinden sie auch ihre eigenen Methoden. Die sagen dann, ja, dann male ich, dann höre ich Musik. Aber das ist natürlich alles sehr kurzweilig. Langfristig ist das natürlich keine Hilfe. Aber sie denken, sie haben schon Strategien, um das zu bewältigen. Aber die halten natürlich nicht lange an, keine Frage.
Wir schließen das jetzt ab. Es war sehr interessant, mit Ihnen gesprochen zu haben. Ich bin auch froh, dass Sie hergekommen sind.
Oh, vielen Dank.
Auch wenn das so ein bisschen länger gedauert hat.
Das macht ja nichts.
Und Sie werden auch wiederkommen. Also ich lade Sie wieder ein, wenn das nächste Buch raus ist. Das würde mich schon, weil Sie viele Themen angesprochen haben, die nur im Raum stehen und die nicht geklärt werden konnten. Aber sie sind mal angerissen worden und vielleicht können die Hörerinnen und Hörer auch da nochmal eingreifen und vielleicht auch Fragen stellen. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Ich danke Ihnen.
Und ich drücke Ihnen die Daumen, dass das mit dem Buch klappt. Bin auch sehr gespannt. Ich werde es auch verfolgen,
ja, wann
und wie das rauskommt und wie Sie das präsentieren. Aber das können wir auch hier im Radio nochmal machen. Vielen Dank, alles Gute für Sie und schön, dass Sie da waren.
Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag.
Das sagt Gabriele Fietze, mein Gast in der heutigen Sendung, Diplompsychologin mit dem Thema Stressbewältigung. Und wer Informationen dazu noch haben will, der findet sie auf der Internetseite www.gesundheitundwohlbefinden.de. Das alles in einem Wort geschrieben. Das war Tina Rotschers mit dem Titel Schaukelstuhl und damit sind wir am Ende der Bücherbar für heute. Ich danke fürs Einschalten und Zuhören, wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer.